Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. In unserer heutigen Sendung setzen wir die Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus fort. Wir bringen den ersten Teil des Essays über den Mystiker Meister Eckhart Advaita in der Theologie des deutschen Mittelalters. Eckhart schreibt: Gottes Sein ist mein Leben. Ist denn mein Leben Gottes Sein? So muss Gottes Sein mein Sein sein und Gottes Wesenheit meine Wesenheit. Nicht weniger und nicht mehr. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
Thank you.
Die Abhandlung über Meister Eckhart ist so umfangreich, dass ich mich entschied, zwei Folgen zu bringen. Zu Beginn hören Sie eine kurze Zusammenfassung über Leben und Lehren von Meister Eckhart und anschließend, wie auch in den vorangegangenen Folgen, die in Abschnitte geteilte Abhandlung, welche sind Lebensdaten, Eckhart und seine Zeit, Gottheit, Gott, Mensch, die Seele, Vorbereitung der Gottesgeburt, Vereinigung mit dem Göttlichen, aus den heretischen Aussagen und Zitate im Vergleich, Meister Eckhart und Satya Sai Baba. In dieser Sendung hören Sie die Abschnitte 1 bis 4 und den ersten Teil von Abschnitt 5. Eckhart von Hochheim, bekannt als Meister Eckhart, gilt heute als einer der größten theologischen und philosophischen Denker überhaupt. Seine Schriften hatten großen Einfluss auf die Mystik des Mittelalters im deutschen Sprachraum. Eckhart studierte die heidnischen Meister wie Sokrates, Platon oder Seneca, ebenso wie die christlichen Kirchenväter, allen voran Augustinus. Unter den jüdischen Meistern zitierte er häufig Moses Maimonides. Und auch die islamischen Mystiker waren ihm vertraut. Aus all dem erwächst bei Eckhart ein Bild der Gleichberechtigung der Religionen. Und so verwundert es nicht, dass er seit einiger Zeit auch als interreligiöser Denker wahrgenommen wird. Seine Texte werden in Indien gelesen, wo Jesuiten Zentren des Dialogs mit den Hindus unterhalten. Auch in zen-buddhistischen Klöstern Japans ist Meister Eckhart hoch angesehen. In der Kyoto-Schule in Japan, aber auch in Korea und neuerdings sogar in China, beschäftigt man sich mit seinem Werk. Man entdeckt, dass das östliche Denken auch in der westlichen Welt zu finden ist und ist überrascht, dass ein mittelalterlicher Theologe und Philosoph ganz ähnlich gedacht hat wie verschiedene Schulen im Osten. Auch wenn Eckhart vielfach als Mystiker charakterisiert wird, so wird er doch in Philosophie und Theologie eher als Denker wahrgenommen, wie das auch schon bei Augustinus der Fall ist. Bei Eckhart kommt hinzu, dass in seinen Texten und Predigten der ausgesprochene Rückgriff auf eigene mystische Erfahrungen oder Visionen fehlt. Ganz selten findet man Anspielungen wie diese, als Eckhart von der Einheit allen Seins spricht. Die ist das Allerbeste. Und ich habe mich darein vernarrt. Viele seiner Traktate und Predigten sind uns überliefert, weil Ordensfrauen und Beginen sie mitschrieben und so für die Nachwelt erhielten. Als sicher gilt inzwischen, dass Eckhart viele dieser Texte selbst autorisiert hat.
Lebensdaten. Eckhart von Hochheim wird um 1260 in Hochheim bei Gotha geboren. Er verstirbt vermutlich am 28. Januar 1328 in Avignon, vielleicht aber auch auf seiner Rückreise nach Köln. Seine Lebensdaten sind nur lückenhaft dokumentiert. Schon in jungen Jahren tritt er um 1275 oder etwas später in Erfurt in den Orden der Dominikaner ein und erhält hier seine Grundausbildung mit dem Studium der Künste, der Naturphilosophie, der Theologie und dem Studium der Generale. Sie findet an wechselnden Orten statt und schließt mit der Priesterweihe ab. Es ist möglich, dass er in dieser Zeit einige Jahre in Köln verbringt und dort noch Albert Magnus, der 1280 stirbt, kennenlernt. An der Universität in Paris, dem damaligen Zentrum des intellektuellen Europa, wirkt Eckhart 1293-1294 als Lektor. Anschließend wird er Prior des Erfurter Dominikanerklosters und in der Folge mit weiteren hochrangigen Aufgaben betraut. Ihm unterstehen später mehr als 50 Männer- und Frauenklöster. 1302 promoviert er in Paris zum Magister Sacrae Theologiae. Seine weiteren Aufenthalte in Straßburg, Köln und Paris und die im Zusammenhang mit seinen Aufgaben für den Dominikanerorden notwendigen Reisen sind nur lückenhaft belegt. Um 1324 wirkt er als Lektor Primarius am Studium Generale in Köln. Hier wird er 1325 von Ordensbrüdern beim Kölner Erzbischof Heinrich II. Von Wirneburg wegen angeblich heretischer Glaubensaussagen denunziert, woraufhin dieser ein Inquisitionsverfahren gegen Eckhart einleitet. Im Laufe der Untersuchungsverhandlungen reicht Eckhart den Inquisitionskommissaren seine schriftliche Antwort auf die Vorwürfe ein und bestreitet gleichzeitig die Kompetenz des Gerichts. Er appelliert daher an den apostolischen Stuhl, da der Dominikanerorden das Privileg genießt, direkt dem Papst zu unterstehen. Am 13. Februar 1327 lässt Eckhart im Anschluss an eine in der Dominikanerkirche in Köln gehaltene Predigt seinen Sekretär eine schriftliche Erklärung in lateinischer Sprache verlesen, in der er die Glaubensirrtümer widerruft, die er eventuell geschrieben oder gepredigt habe.
Ich, Meister Eckhart, Doktor der Heiligen Theologie, erkläre, Gott zum Zeugen anrufend, vor allem, dass ich jeglichen Irrtum im Glauben und jede Abirrung im Lebenswandel immer, so viel es mir möglich war, verabscheut habe, da Irrtümer dieser Art meinem akademischen Status und Mönchsstand widerstritten hätten und noch widerstreiten. Aus diesem Grunde widerrufe ich, sofern sich in dieser Hinsicht etwas Irrtümliches finden sollte, was ich geschrieben, gesprochen oder gepredigt hätte, privat oder öffentlich, wo und wann auch immer, unmittelbar oder mittelbar, sei es aus schlechter Einsicht oder verkehrten Sinnes. Das widerrufe ich hier öffentlich und vor euch allen und jeglichem, die gegenwärtig hier versammelt sind. Weil ich dieses von nun an als nicht gesagt oder geschrieben betrachtet haben will, besonders aber auch, weil ich vernehme, dass man mich übel verstanden hat.
Er selbst übersetzt die Erklärung in die Volkssprache. Danach reist Eckhart nach Avignon, wo zwischen 1309 und 1377 7 Päpste ihren Sitz haben. Dort kommt es in seiner Anwesenheit zu einer Anhörung vor der päpstlichen Theologenkommission, die hernach ein Gutachten erstellt, in dem von den ursprünglich in Köln zusammengestellten rund 150 kritischen Aussagen Eckharts noch 28 verurteilt werden. Ob Eckhart dieses Votum noch zu Gesicht bekommen hat, ist ungewiss. Am 30. April 1328 teilt Papst Johannes der 22. dem Erzbischof von Köln mit, dass Eckhart verstorben sei, der Prozess gegen ihn aber weiter verfolgt werde. Am 23. März 1329 veröffentlicht der Papst die Bulle In Agro Dominico, worin 17 Thesen als heretisch verurteilt und die übrigen 11 als der Häresie verdächtig erklärt werden. Mit der Formulierung, die Sätze enthielten Irrtum oder Häresie, lässt der Papst die Möglichkeit offen, dass Eckhart in gutem Glauben irrte und somit kein Heretiker ist. Im Übrigen hatte Eckart hinsichtlich aller seiner Schriften und Äußerungen pauschal jede Entscheidung des Papstes schon von vornherein akzeptiert.
Irren kann ich nämlich, aber Heretiker kann ich nicht sein, denn das Erste gehört zum Intellekt, das Zweite zum Willen.
Aus diesem Grund spricht der Papst Eckart auch nicht die Rechtgläubigkeit ab, sondern verurteilte nur diese 28 Sätze. Dennoch stellt er in der Präambel der Bulle ausdrücklich fest, Eckart sei vom Teufel verführt worden. Allerdings verurteilt die Bulle nicht nur die Lehrsätze Eckarts, die im Inquisitionsverfahren als heretisch bzw. heresieverdächtig eingestuft werden, sondern ebenso alle Bücher und Schriften dieses Eckarts, welche die angeführten Artikel oder einen von ihnen enthalten. Sie verbietet jede Verteidigung oder Verbreitung der verteilten Lehren und droht bei Zuwiderhandlung ein Heresieverfahren an. Die Sorge des Papstes, so heißt es, gelte besonders der Gefahr einer Irreführung der einfachen Gläubigen.
Thank you.
Eckhart und seine Zeit. Eckharts Wirken fällt in die Zeit des Spätmittelalters des christlichen Abendlandes. In allen Bereichen wird das Leben der Menschen durch die Religion beeinflusst. Es orientiert sich streng an den christlichen Werten. Die Frömmigkeit des Volkes drückt sich vor allem in der heiligen Verehrung und der Pflege der heiligen Stätten und Wallfahrtsorte aus. Ihr Glaube und die Ausübung religiöser Rituale nehmen einen festen Platz im Alltagsleben ein. Die Sprache der Heiligen Schrift ist Latein und somit dem wenig gebildeten Volk fremd. Ihre Auslegung ist allein Sache der Geistlichen und nur sie legen fest, was als gottgefälliges Verhalten gilt. In diesem Zeitgeist ist auch die päpstliche Bulle abgefasst, die die hell leuchtende Wahrheit des Glaubens verteidigen und verhindern will, dass Eckharts Lehre den wahren Glauben in vielen Herzen vernebelt, wie es in der Begründung heißt. Der Glaube der mittelalterlichen Welt ist auf einen fern im Himmel thronenden Gott gerichtet, den man sich irdisch verfügbar zu machen trachtet, indem man ihn mit Buß- und Fastenübungen gnädig stimmt. Er wird mit menschlichen Namen und Attributen ausgestattet und ist im System der Theologie genau definiert. In diesem historischen Rahmen muss Eckharts Auftreten natürlich Anstoß erregen. Er predigt seinen Zuhörern, dass Gott kein ferner Gott, sondern dem Menschen ganz nah sei. Und er bemüht sich auch, die einfachen Menschen mit seiner Lehre vertraut zu machen. Der allseits belesene Theologe und Dogmatiker schreibt in lateinischer und deutscher Sprache, predigt aber in der Sprache des Volkes.
Ich habe hiermit nicht von Dingen gesprochen, die man ausschließlich in der Schule vortragen soll. Man kann sie vielmehr recht wohl auch auf dem Predigtstuhl zur Belehrung vortragen.
Eckhart wendet sich also ausdrücklich auch an die ungelehrten Leute und verwirft die damals gängige Auffassung, dass die biblischen Wahrheiten nur den theologisch gebildeten Lateinkundigen zugänglich zu machen, dem einfachen Volk gegenüber aber zu verbergen seien. Nach seiner Überzeugung soll man gerade die erhabensten Lehren der allgemeinen Öffentlichkeit verkünden, denn die Ungelehrten seien es, die der Belehrung bedürfen. Am Ende des Buches der göttlichen Tröstung, das die meisten heretischen Aussagen beinhalten soll, schreibt er:
Soll man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird niemals wer gelehrt. Und so kann niemand dann lehren und schreiben. Denn darum belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden.
In der Präambel der zitierten Bulle des Papstes wird Eckhart ja gerade das vorgeworfen, dass er nämlich seine gefährlichen Auffassungen vor dem einfachen Volke in seinen Predigten gelehrt habe. Und damit, so könnte man ergänzen, Klerus und Laien quasi auf die gleiche Stufe gesetzt habe. Und gerade das gehört sicher zu den bedeutendsten Beiträgen Eckharts zur europäischen Geistesgeschichte. Der Magister der Theologie Eckhart benutzt in seinen Predigten bewusst nicht die Sprache und Terminologie der Dogmatik, die nicht selten dazu diente, hauptsächlich die Machtfülle der kirchlichen Institution zu festigen. Dennoch werden seine Ausführungen oft auch von den gebildeten Zuhörern nicht verstanden. Hierzu gibt Eckhart an verschiedenen Stellen Erklärungen wie diese ab.
Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gewachsen ist, so lange wird er diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine Wahrheit, die nicht ausgedacht ist, sondern unmittelbar gekommen aus dem Herzen Gottes.
An anderer Stelle macht er seinen Zuhörern aber auch klar:
Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.
Gottheit, Gott, Mensch. Die Themen, mit denen sich Eckhart in seinen Predigten und Schriften auseinandersetzt, bewegen sich ausschließlich um die Frage nach Gott und dem Verhältnis der menschlichen Seele zum Göttlichen. Die Kirche selbst, ihre Hierarchien und das ganze theologische Gedankengebäude sind ihm nicht wichtig. Eckharts Sprache strahlt absolute Authentizität aus und belegt seine eigene Erfahrung. In seinen Predigten spricht er die Zuhörer immer wieder eindringlich an. »Nun hört mir genau zu!« oder »Wohlan, nun gebt Acht!« oder »Nun gebt Acht auf die Unterweisung, die will ich euch dartun!« Selbst wenn er verschiedentlich Autoritäten aus Philosophie und Theologie zitiert, dienen ihm diese Hinweise lediglich zur Verdeutlichung des Gemeinten, wobei gerade die Bibelzitate aus dem Alten und Neuen Testament belegen, dass er sich im Einklang mit der theologischen Tradition befindet.
»Könntet ihr mit meinem Herzen erkennen, so verstündet ihr wohl, was ich sage. Denn es ist wahr, und die Wahrheit sagt es selbst. Was ich euch gesagt habe, das ist wahr. Dafür setze ich euch die Wahrheit zum Zeugen und meine Seele zum Pfande.«
Eckhart schätzt seine Einsichten und Erkenntnisse, die er für universal gültig hält, höher ein als jede andere Autorität, selbst die der Bibel. Er fordert seine Leser und Zuhörer auf, seine Aussagen anhand eigener Selbst- oder Gotteserfahrung nachzuvollziehen, denn solche Erfahrungen seien jedem Sterblichen möglich.
»Seht, dies kann der Grobsinnigste und Geringste unter euch allen von Gott empfangen, noch ehe er heute aus der Kirche kommt, ja, noch ehe ich heute zu Ende predige.«
Wer Eckharts zentrale Aussagen wirklich verstehen will, darf ihm allerdings nicht nur gedanklich zu folgen versuchen, sondern sollte zuerst in sich selbst die erforderlichen Voraussetzungen schaffen. Denn die unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar, ist eine direkte Erkenntnis, die nicht mit Denken erlangt werden kann. Eckhart beschreibt dieselben Bedingungen, die auch Sai Baba immer wieder nennt.
»Wer Gottes Lehre empfangen soll, der muss sich sammeln und in sich selbst verschließen vor aller Sorge und Kümmernis und dem Getriebe niederer Dinge.«
Eckhart unterscheidet den herkömmlichen Glauben, dem die Gewissheit fehle, vom Wissen aus Erfahrung. Und er empfiehlt seinen Zuhörern, vom Glauben durch Erfahrung zum Wissen zu gelangen. Seine Aussagen beziehen sich auf Erkenntnisse, die gute und vollkommene Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen immer wieder gehabt haben.
»Denn was ich hier sage, das soll man mit Bezug auf einen guten, vollkommenen Menschen verstehen, der auf Gottes Wegen gewandelt ist und noch wandelt, nicht aber mit Bezug zu einem natürlichen, ungeübten Menschen, denn der ist völlig fernab und nicht wissend.«
Von seinen Zuhörern fordert Eckhart also mehr als nur das rein gedankliche Erfassen seiner Darlegungen, denn Gedanken sind flüchtig, temporär und nicht wesenhaft im Menschen verankert, so auch der Gottesgedanke.
»Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einen gedachten Gott, denn wenn der Gedanke vergeht, so vergeht auch Gott. Man soll vielmehr einen wesenhaften Gott haben, der weit erhaben ist über die Gedanken des Menschen und aller Kreatur.«
Hier nun ist in Eckharts Lehre ein Punkt erreicht, der in der Folge den Häresieverdacht bestärkt, da er von der herkömmlichen Dogmatik entschieden abweicht. Eckhart unterscheidet fundamental zwischen Gott und Gottheit. Mit diesen Begriffen bezeichnet er nämlich unterschiedliche Ebenen, auf denen sich die göttliche Wirklichkeit dem Menschen zeigen kann. Er behauptet, Gott und Gottheit seien so weit voneinander verschieden wie Himmel und Erde.
»Wieder will ich sagen, was ich noch nie gesagt habe. Gott und Gottheit sind so weit voneinander verschieden wie Himmel und Erde.«
Die Gottheit ist für Eckhart der überpersönliche Aspekt der göttlichen Gesamtwirklichkeit. Über sie kann nichts Bestimmendes ausgesagt werden, da sie sich jenseits des Nennbaren befindet. Sie ist weiselos, das heißt ohne Eigenschaften, ist ein grundloser Grund. Die hinduistische Tradition nennt diese Gottheit Brahman, das absolute Bewusstsein. Auch Sai Baba sagt:
Niemandem ist es möglich, Brahman zu erklären.
Brahman ist die Einheit, die der Mannigfaltigkeit zugrunde liegt, ist die Wirklichkeit aller Dinge. Im Neuplatonismus ist es der Begriff des Einen, auf den auch schon Augustinus eingeht. Es ist dies die primäre Ursache aller Erscheinungen und kann daher keinerlei Merkmal aufweisen. Denn jedes Merkmal wäre zugleich eine Begrenzung und als solche mit dem allumfassenden und undifferenzierten Charakter des Einen unvereinbar. Dazu bemerkt Eckhart:
Dies ist leicht einzusehen, denn dieses einige Eine ist ohne Weise und ohne Eigenheit. Und drum, soll Gott je da reinlugen, so muß es ihn alle seine göttlichen Namen kosten und seine personenhafte Eigenheit. Das muß er allzumal draußen lassen, soll er je da reinlugen. Im Einen findet man Gott, und eins muß der werden, der Gott finden soll.
Gott als Person mit persönlichen Eigenschaften, die in seinen verschiedenen Namen ausgedrückt werden, existiert auf einer Ebene, die von derjenigen der Gottheit abgetrennt und ihr untergeordnet ist. Wenn er sich seinem eigenen unpersönlichen Aspekt zuwenden wollte, so müsste er, ebenso wie ein Mensch, der dies tut, alles beiseite lassen, was seine Besonderheit ausmacht. Somit kommt die Bestimmung, Dreifaltigkeit zu sein, zwar Gott zu, nicht aber der Gottheit. Zur Dreifaltigkeit bemerkt Eckhart in dieser Predigt:
Vielmehr, so wie er einfältiges Eins ist, ohne alle Weise und Eigenheit, so ist er weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist in diesem Sinne und ist doch ein Etwas, das weder dies noch das ist.
Eckhart spricht der Gottheit somit nicht nur alle Gott kennzeichnenden Eigenschaften wie gut oder weise ab, sondern konsequenterweise auch das Sein, da das Sein auch eine Bestimmung ist und als solche dem Bestimmungslosen nicht zukommen kann. Daher kann die Gottheit auch kein Erkennungsobjekt sein, denn zum Erkennen bedarf es des erkennenden Subjekts und des von ihm erkannten Objekts. Eine solche Trennung ist in der Einheit aber nicht möglich. Gott ist über alle Aussagen und Verstehen erhaben. Daher empfiehlt uns Meister Eckhart:
Schweig daher und klaffe nicht über Gott, denn damit, dass du über ihn klaffst, lügst du, tust du Sünde. Willst du aber ohne Sünde und vollkommen sein, so klaffe nicht über Gott.
Hallelujah.
Alle Religionen ringen um ein Verständnis der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, und ihre heiligen Schriften widmen sich der Frage, wie sich der Mensch Gott annähern kann. Abhängig von Kultur und Zeit wurden hierüber ganz unterschiedliche Antworten gegeben und Wege aufgezeigt, was wiederum davon abhing, wie in den Religionen sowohl Gott als auch der Mensch verstanden wurden. In seiner berühmten 32. Predigt über die geistige Armut legt Eckhart aus, dass er schon vor jeder Schöpfung existiert habe und eins mit der Gottheit gewesen sei.
Als ich noch in meiner ersten Ursache stand, da hatte ich keinen Gott, und da war ich Ursache meiner selbst. Ich wollte nichts, ich begehrte nichts, denn ich war ein lediges Sein und ein Erkenner meiner selbst im Genuss der Wahrheit. Da wollte ich mich selbst und wollte nichts sonst. Was ich wollte, das war ich, und was ich war, das wollte ich. Und hier stand ich Gottes und aller Dinge ledig. Als ich aber aus freiem Willensentschluss ausging und mein geschaffenes Sein empfing, da hatte ich einen Gott. Denn ehe die Kreaturen waren, war Gott noch nicht Gott. Er war viel mehr, was er war. Als die Kreaturen wurden und ihr geschaffenes Sein empfingen, da war Gott nicht in sich selber Gott, sondern den Kreaturen war er Gott.
Für Meister Eckhart gehört ein Teil der Seele des Menschen der Schöpfung an, und zwar ab dem Zeitpunkt, als die Kreaturen ihr geschaffenes Sein empfingen. Dieser Seelenteil ist so wie alles Geschaffene auch vergänglich. Es gibt aber noch einen göttlichen Kernbereich der Seele, den ungeschaffenen, zeit- und raumlosen Seelengrund, in dem völlige Ruhe herrscht. Eckhart nennt diesen Bereich auch das Fünklein oder das Bürklein. Der Seelengrund ist, so wie die Gottheit selbst, namen- und eigenschaftslos. Er steht so weit über der Sinnenwelt wie der Himmel über der Erde und ist von göttlicher Qualität. Die Gottheit selbst ist hierin unmittelbar anwesend. Das Innerste der Seele ist ewig und einheitlich wie Gott, genauer gesagt wie Gott als Gottheit. Eckhart spricht zwar von einem Teil der Seele, der im Unterschied zu anderen Teilen der Seele gottgleich ist, aber dieser Teil der Seele besteht nicht neben den anderen Teilen und ist auch nicht Teil eines noch größeren Ganzen. Er hat mit den übrigen geschaffenen Teilen der Seele nichts gemein, sondern ist ungeschaffen wie die Gottheit selbst. Aufgrund der Wesensgleichheit von Seelengrund und Gottheit ist Selbsterkenntnis der Seele auch gleichzeitig Gotteserkenntnis.
Wenn aber die Seele erkennt, dass sie Gott erkennt, so gewinnt sie zugleich Erkenntnis von Gott und von sich selbst.
Es ist festzuhalten, dass die hier angesprochene Gotteserkenntnis keine reflektierte Erkenntnis ist, bei der sich das erkennende Subjekt dem Objekt des Erkennens gegenübersieht. Es gibt hier keinerlei Distanz, sondern ausschließlich die unmittelbare Erfahrung, denn jede Art Vermittlung ist Gott fremd.
Wie ich schon öfter gesagt habe, dass etwas in der Seele ist, das Gott so verwandt ist, dass es eins ist und nicht vereint. Es ist eins. Es hat mit nichts etwas gemein, noch ist ihm irgendetwas von alledem gemein, was geschaffen ist. Alles, was geschaffen ist, das ist nichts. Manche Pfaffen aber verstehen das nicht, dass es etwas geben soll, was Gott so verwandt und so eins ist. Es hat mit nichts etwas gemein. Alles, was geschaffen ist, das ist nichts. Jenem aber ist alle Geschaffenheit und alle Erschaffbarkeit fern und fremd. Es ist eines von sich selber, das von außerhalb seiner selbst nichts aufnimmt.
In Analogie hierzu unterscheidet Eckhart auch zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. Diesen Menschen nennt die Bibel den neuen Menschen, den edlen Menschen oder auch den gerechten Menschen. Dieser Mensch ist wirklich Mensch, den auch Sai Baba meint, wenn er sagt:
Der Wert eines Menschen ist unermesslich, weil man nur als Mensch Gott erreichen und erkennen kann.
Der innere Mensch, der eigentlich mit der Gottheit eins ist, muss das Bewusstsein von Dualität überwinden, um sein Einssein zu erkennen, muss selbst Gott loslassen, mit den Worten Meister Eckharts:
Darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott, sofern wir Gott als Beginn der Kreaturen fassen. Ich bin Ursache meiner selbst, meinem Sein nach, das ewig ist. In meiner ewigen Geburt wurden alle Dinge geboren, und ich war Ursache meiner selbst und aller Dinge. Und hätte ich gewollt, so wäre weder ich, noch wären alle Dinge. Wäre aber ich nicht, so wäre auch Gott nicht. Dass Gott Gott ist, dafür bin ich die Ursache. Wäre ich nicht, so wäre Gott nicht Gott. Dies zu wissen, ist nicht Not.
Vorbereitung der Gottesgeburt, Teil 1. Eckhart fragt einmal, was es ihm denn nützen würde, dass Gott früher einmal in Bethlehem Mensch geworden sei.
Wenn diese Geburt nicht in mir geschieht, was hilft es mir dann? Denn dass sie in mir geschehe, daran liegt alles.
Die Geburt Gottes in der Seele ist das, was wir heute Erleuchtung nennen würden. Es ist die Erfahrung des Göttlichen, das zwar immer schon anwesend ist und alles durchdringt, aber noch verborgen ist.
Gott ist in allen Dingen wesenhaft, wirkend, gewaltig. Gebärend aber ist er nur in der Seele. Denn alle Kreaturen sind ein Fußstapfe Gottes. Die Seele aber ist naturhaft nach Gott gebildet. Dieses Bild muss durch diese Geburt geziert und vollendet werden. Für dieses Wirken und diese Geburt ist keine Kreatur empfänglich als einzig die Seele.
Die zuvor schon erwähnte Frage, der sich alle Religionen stellen, ist die, wie sich der Mensch am besten Gott annähern könne. Wie erlangt der Mensch Gottes Erkenntnis in einer Welt, in der er sich den Dingen gegenübergestellt sieht? Was sind die Hindernisse? Und wie kann er die erfahrene Dualität überwinden, da, wie Eckhart sagt, Gott jede Vermittlung fremd ist, wenn also die Gottheit nur unmittelbar erfahren werden kann?
Drei Dinge hindern den Menschen, sodass er Gott auf keinerlei Weise erkennen kann. Das erste ist Zeit, das zweite Körperlichkeit, das dritte Vielheit. Solange diese drei in mir sind, ist Gott nicht in mir, noch wirkt er in mir in eigentlicher Weise.
Bei Sai Baba finden wir ähnliche Aussagen, dass nämlich die Identifizierung mit dem Körper das größte Hindernis für die Gotteserkenntnis sei, und dass wir uns bemühen sollten, die Einheit hinter der Vielfalt der Erscheinungen zu sehen. Aber auch die Zeit ist ein weiterer Aspekt der Maya, die wir zwar innerhalb der Maya sinnvoll nutzen sollten, die aber nichtsdestotrotz vom advaitischen Standpunkt aus gar nicht existiert. Es ist die Welt der Maya, die Welt der Illusion, wie sie im Hinduismus als Hindernis für die Gotteserkenntnis beschrieben wird. Das auf die Welt gerichtete Wollen und Begehren hindert die Seele bei der Einigung mit Gott. Dazu gehören auch alle Bilder und Vorstellungen.
Jedwede Einbildung von Bildern und Vorstellungen, jedes Haften am äußeren Zeichen und genießende Schauen hindert dich am Erfassen des ganzen Gottes. Sei es nun, dass du am äußeren Zeichen des Sakramentes klebst oder in Lust Visionen des Menschen Christus genießt.
Um dem Ansturm der Welt zu widerstehen, ist es notwendig, alle weltlichen Bestrebungen zu meiden und sich immer mehr von der Welt abzuscheiden. Eckhart benutzt hier den Begriff der Abgeschiedenheit. Zwar ist der Seelengrund von Natur aus schon immer abgeschieden, aber nun kommt es darauf an, auch die übrigen Seelenbereiche von allem Weltlichen zu trennen, so dass der Mensch ganz leer wird. Erst dann kann Gott die ganze Seele ausfüllen. Eckhart bezeichnet diese Leerheit oft als lediges Gemüt und sagt:
Das ist ein lediges Gemüt, das durch nichts beirrt und an nichts gebunden ist.
Das Erreichen dieses Zustands bedarf natürlich der konstanten Übung.
Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen und soll sein Gemüt daran gewöhnen, Gott allzeit gegenwärtig zu haben, im Gemüt und im Streben und in der Liebe. Achte darauf, wie du deinem Gott zugekehrt bist, wenn du in der Kirche bist oder in der Zelle. Diese selbe Gestimmtheit behalte und trage sie unter die Menge und in die Unruhe und in die Ungleichheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 4. Folge der Sendereihe Christliche Mystik im Lichte der Lehre Satya Sai Babas von Norbert Nikolaus den ersten Teil des Essays über Meister Eckhart, Advaita in der Theologie des deutschen Mittelalters, und zwar die Abschnitte 1 bis 4 und den ersten Teil des Abschnitts 5, Vorbereitung der Gottesgeburt. Wir danken dem Autor für die Überlassung der in den Satyasai-Briefen erschienenen Essays. Die Quellen der Zitate sind in den Satyasai-Briefen hinterlegt. Und wir danken den Sprechern und allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. In der nächsten Folge Christliche Mystik hören Sie die Fortsetzung der Abhandlung über Meister Eckhart und das Essay über den Mystiker Aurelius Augustinus. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Moderation und Produktion Inge Sadai. Om Sai Ram.